der fortlaufenden Betrachtung des Wortes Gottes in Offenbarung 2 und lesen nun das zweite Sendschreiben, ab Vers 8. Wir kommen nun zur zweiten Gemeinde, die uns innerhalb dieser sieben Gemeinden benannt sind. Und wir hatten in der letzten Stunde ja die Gemeinde zu Ephesus behandelt und kommen nun zur nächsten. Und wir wollen uns auch hier den Charakter etwas einprägen. Und zwar, dass diese Gemeinden in ihrer Benennung und innerhalb ihrer Stilistik und dem, was ihr eigen ist, verbunden mit den Mitteilungen, die dieser Gemeinde eigen sind, dass wir daraus auch einen chronologischen Ablauf der ganzen Gemeindezeit erkennen, um nun zu Beginn der Gemeindezeit gleichsam in Smyrna eine der ersten Gemeinden oder der Anfangsgemeindezeit zu erkennen. Die Worte beginnen: und dem Engel der Gemeinde oder Versammlung in Smyrna schreibe. Dies sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Damit ist ganz klar, dass der Schreiber nicht aus seinem eigenen schrieb, sondern dass er auf Befehl handelte. Und wir kommen da zu einem Problem, dass man manchmal sagt, ja, die Bibel sagt, ihr ist Gottes Wort und dabei haben es doch Menschen geschrieben. Nicht wahr? Das ist ganz klar, dass Gott auch hier bestätigt, schreibe nun, nicht wahr? Wie in Kapitel 1, Vers 19, schreibe nun und auch hier schreibe der Gemeinde zu sowieso das und jenes. Nämlich das, was geschrieben werden sollte, kam von Gott. Das war durch Eingebung Gottes übermittelt. Und das, was geschrieben wird, benutzt Gott Menschen, damit dieses Wort Gottes mit uns Menschen gleichsam verbunden sein soll. Zwar der Geber, Gott selbst, und der, der es ausrichten soll, der Mensch. Das ist die menschliche Verantwortung, in die Gott uns gestellt hat, das Wort Gottes zu lesen und in uns aufzunehmen. Und hier stellt nun Johannes solch eine Person dar, die den Auftrag hat, dieses zu schreiben. Dies sagt der Erste und der Letzte, und wir werden da auch erinnert, dass durch Jesus Christus die Himmel und alles Sichtbare und Unsichtbare gemacht worden ist. Jesus ist Schöpfer aller Welten, der Unsichtbaren und der Sichtbaren. Und deshalb ist er der Erste, der auch schon geredet hat, als die kosmischen Dinge erschaffen wurden. Und er ist auch der Letzte, der da reden wird, wie wir das in Offenbarung 22 lesen. Vers 13, letztes Kapitel von Offenbarung, Vers 13. Ich bin das Alpha, das im griechischen Buchstabenalphabet der Erstbenannte ist, und das Omega, das im griechischen der letzte Buchstabe darstellt. Der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, nicht allein vom Glauben. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, sondern hier ist noch mehr damit verbunden. Und zwar ein Verbundensein mit all den Dingen, die Jesus Christus auch als Sohn Gottes, aber auch als Sohn des Menschen betreffen. Das, was dem Sohn Gottes betrifft, ist, dass durch ihn und für ihn alle Dinge erschaffen sind. Sowohl der Sichtbaren als der Unsichtbaren. Und das, was ihn betrifft als Sohn des Menschen, ist er der Anfänger und Vollender des Glaubens und der Erlöser und Heiland dieser Welt geworden. Durch sein Sterben am Kreuz. Er sagt nun zu dieser Gemeinde, Smyrna, Diese Gemeinde Smyrna bedeutet zu Deutsch Myrrhe. Myrrhe ist ein Wort, das wir in Verbindung finden mit Weihrauch. Es ist ein Wohlgeruch. Gott will uns mitteilen, dass diese Gemeinde für Gott ein Wohlgeruch war, auch wenn sie nach der menschlichen Seite in tiefer Drangsal gefunden wurden. Und es ist nun notwendig, dass wir ein klein wenig da Acht haben auf die Mitteilungen. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Wir sollten nie uns darüber hinwegtäuschen, dass unsere persönliche Not, die uns auch hier im Leben trifft, niemals ohne dem Wissen und der Zulassung Gottes geschieht, wie solches auch geschehen soll unter Gemeinden. Wir werden im Verlaufe der nächsten Minuten sehen, wie Gott hier ja zuerst zu einer Gemeinde redet, was wir gerade am Ende dann finden, dass sie überwinden sollen, dass sie bis zum Tode getreu sein sollen. Und das deutet natürlich nicht in erster Linie auf den persönlichen Tod der Einzelnen hin, sondern in erster Linie ist es an die Gemeinde geschrieben. Und wir wissen, dass Smyrna ausgelöscht worden ist, aber für Gott kostbar. Und das wollen wir heute Abend ein klein wenig betrachten. Der Herr sagt, ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Und dann fügt er hinzu, du bist aber reich. Wir haben eine andere Gemeinde, die mit Reichtum zusammengebracht ist. Das ist Laodicea, Kapitel 3, Vers 17, die von sich selbst sagt, dass sie reich sei. Wir sehen, wie gefährlich es ist, sich selbst etwas zuzuschreiben. Sollten wir uns nicht da vom Geiste Gottes führen und lenken lassen, die Dinge selbst Gott zu überlassen in der Beurteilung solcher Dinge. Aber es ist wunderbar, dass diese Gemeinde zu Smyrna eine nach außen hin arme Gemeinde war. Aber sie war reich durch die Zweckbestimmung, für Christus zu leiden. Und das liegt unserem Fleische absolut nicht. Wer möchte schon von uns leiden? Und das resultiert aus einem Persönlichkeitszustand, dass wir mit Christus noch nicht genügend verbunden sind, durch Glauben und durch persönliches Gestorbensein. Denn wo überall solches gefunden ist, ist keine Angst vor den Dingen, die der Mensch uns anhaben kann. Sagen wir es besser, der Feind. Wir wünschen niemanden solches, aber letztlich liegt auch das in der Hand Gottes. Und diese Gemeinde musste als Märtyrergemeinde einen Opfergang gehen, wie Jesus den Opfergang gegangen ist, um Frucht daraus hervorkommen zu lassen. Und das ist die Absicht Gottes, dass wir fruchtbar sind für ihn, nicht allein im Einzelleben, sondern auch in der Fruchtbarkeit ganzer Gemeinden. Und dann kommen wir zu einer hochinteressanten Mitteilung. Da heißt es, und er kennt auch die Lästerung von denen sagen, welche sprechen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Um diese Dinge wird oftmals recht unterschiedlich in die Auslegung gegangen. Es ist aber eigentlich ganz einfach. Zunächst vergegenwärtigen wir, dass dieser Brief, dass dieses Buch Offenbarung zu den letzten gehört. Die Schreibzeit weiß man nicht ganz genau, aber etwa zwischen 90 bis 95 nach Christus ist die Offenbarung geschrieben. wir wollen jetzt merken, was der Geist Gottes an die Gemeinde zu Smyrna sagt. Ich kenne, sagt Gott, die Lästerung von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Diese Gemeinde zu Smyrna hat einen gewaltigen Führer gehabt. Einen Führer, der eingegangen ist, nicht allein in die Geschichte, sondern auch sicherlich in die Gemeinde Jesu. Und das war Polykarp. Im Jahre 156 starb Polykarp des Märtyrertodes als Führer der Gemeinde zu Smyrna. Und wir wollen das ein ganz klein wenig beachten und betrachten, weil ich einfach meine, es gehört hierhin. Ich bin sonst kein Geschichtsredner, es liegt mir fern. Aber es ist mit dem Wort Gottes ganz eng verbunden und es ist der Schlüssel für die Aussage, die da sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Und das wollen wir betrachten, damit wir klar sehen im Worte Gottes. Es war an einem Abend und man klopfte an, in einem Obergemach, der da sprach herein, war ein grauhaariger Mann, etwa 84 Jahre. Sein Name war Polykarp, der Älteste der Gemeinde zu Smyrna. Man bat ihn, er möchte mit herunterkommen. Man hatte ihn etwas mitzuteilen. Polykarp geht mit. Unten setzt man ihn in den Wagen und man fährt ihn von seiner Behausung fort. Unterwegs ist der stellvertretende Statthalter von Smyrna und er redet in Polykarp ein, sich von Gott loszusagen. Und er lässt ihn reden eine ganze Strecke. Und dann fällt er ihn ins Wort und sagt, er soll aufhören mit diesem unnützen Geschwätz. Und wieder versucht dieser Statthalter, ihn davon zu überzeugen, dass er sein Leben retten möchte. Und er, dieser Statthalter, möchte sich ins Mittel für ihn schlagen, dass er nicht vor einer großen Menge, sondern dass hier vor ihm bezeugen soll, indem er dem Kaiser die Ehre gebe und nicht Jesus. In jener damaligen Zeit war eine große Verfolgung. Wieder die Christen und wieder die Juden. Beachten wir diese Begebenheit. Und er sagt zu ihm, dass das nie in Frage komme, weil sein Leben Christus heißt. Und inzwischen kam man in eine Gegend und er hörte von Weitem einen lauten Lärm. Da waren Tausende von Menschen jener Stadt Smyrna zusammengekommen im Theater. Und als man zum Theater kam, dann fragt er ihn, ob er jetzt bereit sei, sich von Jesus loszusagen. Und Polykarp sagt, das kann er nicht. Und Polykarp war bereit, alles auf sich zu nehmen und man will ihn den Löwen, den wilden Tieren zum Fraße geben. Polykarp ist sofort bereit für diese Entscheidung. Nur eins nicht. Er wird sich von Jesus Christus nicht lossagen. Dann teilt man im Theater mit, dass die Tiere ganz in die hinteren Gehege bereits gejagt worden sind und dass es schwerlich ist, sie in der anbrechenden Dunkelheit dort herauszuholen. Polykarp wird wieder gefragt, ob er sich lossagen möchte von Jesus. Und da sagt er diesen gewaltigen Satz, dass der, der sein Leben gerettet hat, Jesus ist und von ihm sagt er sich nicht los. Und damit entscheidet man, dass Polykarp verbrannt wird. dann soll er dem Feuer übergeben werden. Man trägt brennbares Material zusammen. Und unter denen, die dieses Material zusammentrugen, sieht er einige seiner Gemeinde, die das waren Juden, die durch ihre Täterschaft ihr eigenes Leben in der eigenen Gemeinde retten wollten. Und sie zündeten an und Polycarp betete zum Herrn. Durch eine Führung Gottes, Polycarp ist auf dem Scheiterhaufen umgekommen. Aber nicht durch die Flammen, sondern die Flammen kamen nicht hoch, sodass der Statthalter entschied, man soll ihn rücklings niederstoßen. Und man stieß ihn von hinten einen Dolch ins Herz. Das war der Tod Polycarps und seine Entscheidung für Jesus Christus. Verbunden mit der Märtyrergemeinde zu Smyrna. Ich kenne die Lästerungen von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge Satans. Wir schlagen Römer Kapitel 2 auf. Und lesen zwei Verse, damit wir wissen, was Gottes Wort meint. Römer 2, Vers 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch die äußerliche Beschneidung im Fleische, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens. Im Geiste, nicht in Buchstaben, dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist. Wir lesen die andere Stelle noch mit Galater 6, den Vers 12. So viele im Fleische wohl angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur auf dass sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Man wollte Polycarp so einen Gotteslästerer machen, dass er sein Leben retten könne. Und in dieser gewaltigen Stadt Smyrna, da war ein anderer Gott, dem nicht mehr gedient wurde, wie sie es gewohnt waren. Da war Christus eingetreten. Wir könnten auch heute das Urteil Gottes über unser christliches Abendland, wir werden noch genauer über unser christliches Deutschland vernehmen, dass der Herr sagt, ich kenne deine Lästerung, dass ihr sagt, ihr seid Christen und seid es nicht. Wie viel falsches Christentum ist um uns? Die da reden, sie seien Christen und sind keine Christen. Sie kennen keine Wiedergeburt, durch den Geist Gottes zu neuem Leben erweckt zu sein. Sie wissen nichts von der Rettung und Erlösung in Jesus. Aber sie nennen sich Christen. Eine verführte Menschheit, wie damals jene Menschen in Smyrna, die einen anderen Gott dienten als dem allein himmlischen. Fürchtet nichts von dem, was du leiden wirst. Der Jesus sagt in der Welt, da habt ihr Angst, aber seid gutes Mutes. Letzten Endes ist es der Weg, den Jesus gegangen ist, in diesem Lebensweg, in diesem Weg liegt Ewigkeit, ewiges Leben verborgen. So ist auch unser Leben verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn dieses Leben offenbar werden wird, so werden wir mit ihm offenbar werden. Wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Wir wissen, dass es bald sein wird. Und dann wird einem jeden das Werk werden, das er sich selbst zuzuschreiben hat. Es gilt einfach heute ein ganz klares Bekennen, ein ganz klares Stehen mit Christus. Und wer hier nicht heraustritt, ganz klar als Bekenner für Jesus, der wird umkommen in den nächsten wenigen Jahren. Denn da ist wieder ein Feind auf dem Plan, wieder die Gemeinde Gottes. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Wir erwarten ihn nach der Aussage seines Wortes. Aber eines wissen wir, dass sich die Voraussagen der Heiligen Schrift erfüllt haben. Wollen wir treu sein, lassen wir unser Gebet zu unserem Herrn emporsteigen. Er wird sich's erbarmen lassen, ganz gewiss, auch in dieser Frage. Fürchtet nichts von dem, was wir leiden sollen. Der Jesus hat der Gemeinde in der Endzeit keine weltweite Christenverfolgung vorausgesagt. Aber wir wissen nicht, was auf uns noch zukommt, bevor der Herr erscheint. Um die Letzten herauszurufen, herauszuretten, aus diesem Volk komme er, das bestimmt ist für das ewige Gericht, das reif ist für dieses Endzeitgericht, das angezeigt ist durch den Mund der Propheten. Siehe der Teufel. Wir sehen sofort, dass hier nicht die Menschen angesprochen werden, die das letztlich tun, sondern der, der dahinter steht. Und der Herr möchte uns einen klaren Blick geben, auch in der Beurteilung unserer letzten Tage, dass wir dahinter den stehen sehen, der letztlich der ist, der anschürt wider Christus und seinen Gesalbten. Der Kampf der Finsternis gegen das Licht. Er wird etliche ins Gefängnis werfen. Sie sollen geprüft werden. Es sollte für Smyrna eine Prüfung sein. Sie sollen Drangsal haben, 10 Tage. Zehn ist nach der Zahlensymbolik die Zahl menschlicher Verantwortung. So wie Gott den Menschen damals bei Israel die 10 Gebote gab, so gab er ihnen auch zu geben den 10. 10 ist eine Zahl, die die Verantwortlichkeit des Menschen beinhalten. 10. 10 Tage, eine symbolische Zahl für Smyrna hinsichtlich der Leidenszeit, die über Smyrna ausgesprochen war. Beachten wir, dass der Herr sagt 10, nicht der Feind, nicht 9, nicht 11, sondern eine ganz bestimmte, von Gott zugelassene Zeitzahl, 10. Und deshalb verbindet er solches, sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wir wissen, dass wir heute in der Zeit der Gnade leben. Da haben wir unsere Errettung nicht durch die Treue, auch nicht durch Glauben, sondern wie Paulus sagt in Epheser 2, Vers 8, durch Gnaden seid ihr errettet. Aber nicht ohne Glauben, deshalb verbindet er es mittels des Glaubens. Aber nicht ohne Treue, deshalb lesen wir im Griechischen Gleichglauben, Treue. Und da gibt's nur ein und dasselbe Wort für Glauben und Treue. Und deshalb kann niemand im Glauben gefunden werden, der nicht gleichzeitig treu ist. Hier primär zu dieser Gemeinde, zu dieser Leidensgemeinde Smyrna geredet, dass Smyrna das Zeugnis haben soll, 10 Tage, in Drangsal der Zeit gefunden zu werden, und zwar getreu zu sein bis zum Tode, damit Smyrna die Krönung des Lebens hat. Das dürfte der Abschluss sein. Viele örtliche Gemeinden sind im Laufe der 2000 Jahre rund über diese Erde gegangen. Viele sind entstanden. Viele haben sich unter negativen Einflüssen selbst aufgelöst. Das ist nicht nach den Gedanken Gottes, aber es entspricht hier ganz der Art des Willens unseres Herrn in diesem Leiden, in diesem Aushauchen der Heiligen und dieser Gemeinde seinen Willen zu erkennen. Einfach, dass wir uns hier als die Frucht der Leiden der damaligen zum lebendigen Glauben an Jesus gekommenen betrachten. Wir haben nur zwei Gemeinden, die ohne Tadel sind. Smyrna ohne Tadel. Durch Leiden tadellos vor dem Herrn. Durch Leiden. Das ist das, was unserem Fleisch nicht schmeckt. Wir wissen genau, dass wir uns nach allen Seiten schütteln könnten, wenn wir an Leiden denken. Warum? Weil wir leidensscheu geworden sind. Durch die Trägheit und Sattheit, mit der wir uns begnügen lassen, im Abgleich gegen den Dienst des Herrn, der uns gerufen hat mit heiligem Rufe, dass wir nicht müde werden, nur dass wir klar vor dem Herrn stehen in diesen letzten Tagen, dass wir uns zurüsten lassen durch sein Wort, dass wir dieses Wort kennen und dass wir unbeweglich und feststehen, nicht nach irgendeiner Gemeinderichtung zu tendieren, sondern klar auf Jesus aufgebaut zu sein, einfach auf Christus, dem Felsen, unverrückbar zu stehen. Darum geht's eigentlich, nicht um irgendwelche Benennungen auf die Beine zu stellen, sondern dass wir ein Zeugnis haben, wie es damals Smyrna hat, treu erachtet zu sein. Das möchte der Herr auch an uns, von uns allen und an uns allen finden. Wer ein Ohr hat, nun, wer hat heute ein Ohr? Über Israel musste der Prophet im Auftrag Gottes aussprechen, sie haben Ohren und hören nicht. Wer hat heute unter den Christen noch ein Ohr? Ich meine, man hätte dieser Christenheit die Ohren abgeschnitten. Sie hören nicht, sie haben so viel gehört, dass sie satt sind. Aber bis zu einem Punkt sind sie nicht durchgedrungen. Nicht bis zu Christus. Deshalb haben sie falsch gehört. Vielleicht ist ihnen falsch gesagt worden. Vielleicht ist ihnen gesagt worden, es genügt, wenn ihr Kleinkind getauft seid oder dass ihr mal ordentlich konfirmiert worden seid oder dass ihr mal ein anständiges christliches Begräbnis habt. Das langt schon, nicht wahr? Nein, das langt, jawohl, das langt. Auch wir bestätigen, das langt, aber für die Verdammnis. Da langt das schon, natürlich. Das reicht vollkommen aus, um in die Verdammnis christlich hinüberzugehen. Er möchte uns einen klaren Blick geben, dass es hier nicht um uns selbst geht, sondern um die herrliche Person Jesu, der für uns alles gegeben und alles geworden ist, in seiner persönlichen Erniedrigung wirklich uns Leben vermittelt hat. Ein wunderbarer Herr. Es lohnt sich, ihm zu gehören, der schon heute unsere Herzen überströmend macht in der Freude in Jesus und dem Frieden Gottes, der uns ruhen lässt zu seinen Füßen, der uns unterweist durch seinen Heiligen Geist in seinem Wort, der uns dieses rechte Lebensmanna gibt zur rechten Zeit. Darauf kommt's an. Nicht wahr? In dieser Welt hungern Menschen, Millionen von Menschen hungern. Wisst ihr warum? Nicht etwa, weil nicht genügend da wäre, sondern weil sie zur rechten Zeit dieses notwendige Essen nicht bekommen. Deshalb hungern sie. Darum geht es. Ein ganzes christliches Abendland hungert mit der Bibel im Schrank. Aber der Herr Jesus will, dass wir Gottes Wort in unseren Herzen haben. Und deshalb müssen wir dieser Christenheit, die Christenheit gehen, wieder klar sagen, dass sie Jesus brauchen. Unser christliches Abendland gehört nicht christianisiert, sondern sie gehören in eine Wiedergeburt. Sie gehören zu neuem Leben mit Jesus im Herzen. Wer ein Ohr hat, hört. Der hört nicht menschliche Worte, sondern Gott sagt, was der Geist den Gemeinden, den Versammlungen sagt. Das sollen wir hören. Gott redet heute nicht durch Einzelne, sondern er redet durch sein Wort und durch seinen Geist, durch die Gemeinschaft seiner Heiligen. Hören wir dieses Reden oder haben wir kein Ohr dafür? Wer überwindet? Was meint Gottes Wort? Wer überwindet? Zuerst an die Gemeinde zu Smyrna. Smyrna hat überwunden. Und deshalb gilt diese Aussage der Verheißung Gottes an Smyrna, dass sie nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. Das sind die Bewohner, die zu Smyrna gehörten. In Offenbarung 20 haben wir den Vers 14. Offenbarung 20, Vers 14. Da heißt es, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Könnte jemand sagen, Gott ist aber ungerecht. Schmeißt einfach die Leute in den Feuersee. Aber wir wissen, dass Gott seine Liebe erwiesen hat durch die Sendung seines Sohnes. Am Kreuz hat Jesus sein Leben, sein Blut, seinen Leib hingegeben. Und jeder, der im Glauben zu Jesus kommt und dieses Geschenk der Errettung annehmen will, der nun wirklich eine ganze Umkehr mit der Auslieferung der letzten Dinge an Jesus verbindet, wird heil zu selbiger Stund. Das ist die Verheißung des Wortes Gottes. Wir haben hier Smyrna, die Leidensgemeinde, eine Anfangsgemeinde in der Urzeit, in der Urgemeindezeit, mit der wir uns heute Abend beschäftigen wollen. Und wir erkennen darin etwas, was wir zwar nicht so gerne mögen, wir sprechen sicherlich lieber über andere Dinge, aber es sollte uns schon ernst sein, um diese Aussagen des Wortes Gottes wegen des Ernstes, der dahinter steht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, sagt Gottes Wort. Wir wissen, dass der Herr Jesus auch an uns keine Sünde übersehen will. Und deshalb ist es notwendig, dass wir in einem Leben gefunden werden, der Heiligung, der wir nachjagen sollen, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Nicht in eigener Sache, sondern nach seinem Wort, durch die Verheißung seiner Schrift, im Glauben an unseren Herrn. Ich glaube, dass hier noch viele Gedanken enthalten sind, die wir nun heute Abend gemeinsam besehen und betrachten wollen. Smyrna, diese Myrrhe, dieser liebliche Geruch, in dem Zustand von Drangsal und Verfolgung. Große Not, irdisch gesehen, aber für Gott ein Wohlgeruch. Möchte auch unser Leben, dass wir für Gott bestimmt sind, ein Wohlgeruch Christi sein.
Sage, Jesus spaßt nicht mit seinen Worten, wenn er sagt, dass der Jünger, wenn er ihm nachfolgt, vieles erleiden muss, dass man sein Leben hingeben bereit sein soll. Und dass Jesus sogar sagt, wer nicht bereit ist, ist meiner nicht wert. Und man sieht es tatsächlich, wenn eine Gemeinde nun, einzelne oder eine Gemeinde nun tatsächlich dem Herrn folgen, dass das Ergebnis wirklich dahin hingehend sein kann, dass es ins Leiden geht. Ich habe selten in so kurzen Versen so schwergewichtige Worte gefunden wie hier gerade, wo so tiefe Worte parallel nebeneinander stehen, wie Leiden und Armut, Reichtum, dann Tod, der Teufel, die Überhebungen, die Drangsal, lauter schwere Worte in so kurzen Sätzen. Man kann eigentlich hier nicht allzu viel sagen, man müsste da sehr viel schweigen, weil es wirklich eine Gemeinde aufzeigt, die in tiefer Not gewesen ist. Wahrscheinlich ist diese Not dadurch zustande gekommen, dass die Gemeinde sehr aktiv gewesen ist im Glaubensleben und auch wahrscheinlich andere Einflüsse mitgespielt haben, dass sie auch eine gewisse Armut hatte, vielleicht auch, dass sie nicht ansehnlich war und trotzdem den Glaubenskampf gekämpft hat. Aber wie es auch sei, in Gemeinden, die durch Tiefen hindurchgehen, hat Gott auch immer was Köstliches bereit. Er hat dann auch immer wieder große Führer der Gemeinden, wie wir eben gehört haben von dem Bischof Polycarp. Polycarp war ja ein Schüler des Johannes, ja, den wir hier haben. Und hat mit Johannes viel zusammen gelebt und viel von Johannes gehört, dem Jünger Johannes. Und man kann sich schon vorstellen, dass durch diesen Einfluss des Johannes auch das Leben des Polycarp schon in seiner Kindheit sehr geprägt worden ist. Er ist ja etwa mit 14 Jahren schon zum Glauben gekommen. Er sagte, wenn ich das vielleicht noch vollenden kann, dass er sagte bei diesem Gespräch da, er hätte 70 Jahre dem Herrn gedient und er hätte nichts Böses hinzugefügt und dass es ihm nicht einfalle, sich davon loszulassen. Auch Christen, wenn sie wirklich leben, auch in unserer Zeit, haben einen schweren Kampf. Und in der Täuferbewegung des 16. Jahrhunderts, Ausgang des 16. und 17. Jahrhunderts, da ging es auch um Tod und Leben. Wer sich taufen hat lassen, der nach dem Glauben hier, der musste bereit sein, auch dann gefoltert zu werden, getötet zu werden. Aber dann sagt auch einer der Führer, Menno Simons, wenn wir bekennen, dann müssen wir sterben vor den Leuten. Wenn wir aber nicht bekennen, ja, dann werden wir vor Gott einmal bestehen müssen. Das heißt, Paulus sagte, wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer bekennt, wird selig. Ich glaube, da wird manches selig dann gestrichen werden. Aber wie die Leiden hier sind, sie scheinen sehr von außen herzukommen. Ich glaube, das ist eine Weise, wie wir sie noch nicht in unserer Gemeinde kennengelernt haben. Von außen her, brutal, weil wir es doch mit einer gewissen zivilisierten Menschheit zu tun haben, die sich wohl weiß, zurückzuhalten. Aber ich glaube, dass es immer mehr der Fall sein wird, wenn die Menschheit herausgefordert wird, dass sie plötzlich zuschlagen wird. Ganz brutal. Das können auch wir unter Umständen mal erfahren. Aber im Geist soll tapfer bleiben. Das Wort eigentlich heißt, wer da überwindet, das heißt im Griechischen der Siegende. Also nur der den Sieg davon trägt, der wird auch über den Tod triumphieren können. Und damit sind wir ja ähnlich bei Jesus. Und ich glaube, dass wir es hier mit diesen Worten um etwas zu tun haben, was Jesus sehr nahe kommt. Dass eine Gemeinde, endlich eine Gemeinde in den Fußspuren Jesus sich befindet. Und dass hier in Leiden ja der größte Triumph gefeiert worden ist, von der Sicht Gottes her. Dass Gott sich am meisten verherrlichen konnte in seiner Gemeinde. Dass er sich an Jesus so verherrlichen konnte, dass das Leiden die Menschen immer wieder anzieht, das Leiden Jesu für uns. Und was ist es Lieberes, als von diesem Gedanken her, weil nach dem Leiden, wie Paulus sagt, die Verherrlichung kommt. Das ist das Größte von Gottes Sicht her, ist, wenn eine Gemeinde auch leiden darf. Es ist nicht immer das Schlechteste. Und vor allem wird die Gemeinde dadurch auch sehr zusammengeschweißt. Genauso wie Jesus als der Siegende, ja, ich habe die Welt überwunden, sagt er, durch sein Leiden. So kann er denen, die da siegen, sagen, Der zweite Tod wird sie nicht mehr beschädigen. Sie werden Sieger sein. Das sind sehr große Worte. Aber solange sie für uns noch sehr weit in der Ferne liegen, werden wir uns schwer tun, sie auch wirklich richtig zu verstehen. Aber in dem Moment, wo wir selbst auch ähnliche Dinge erleben werden, dann werden wir uns sofort in dieser Lage zu Hause finden und uns werden diese Worte ganz wichtig werden.
Wir dürfen auch die andere Seite betrachten. Was geschieht nun, wenn wir überwunden haben? Und ich glaube, das ist die köstliche, die kostbare Seite. Als jene Gläubigen zu Smyrna überwunden hatten, waren sie beim Herrn. Da hatte der Kampf ein Ende. Und ich bin schon gespannt, ich möchte das schon sagen, wenn wir dann mal beim Herrn sind und sehen dann jene, die um des Zeugnisses Jesu willen ihr Leben nicht geliebt, sondern in den Tod gegangen sind. Ich meine, sterben müssen wir alle. Einfach wegen dem Lohn der Sünde. Ist auch gut so. Sehr gut, wie Gott es gemacht hat, dass wir aufgrund der geschehenen Sünde nun auch aushauchen müssen. Das wäre eine furchtbare, gnadenlose Sache gewesen, wenn wir nicht gestorben wären. Dann hätten wir Jahrtausende unseren sündlichen Leib durch die Gegend getragen. Das ist gar nicht auszudenken. Und auf der anderen Seite, wie gnädig Gott ist, der nun gerade da etwas hineingelegt hat, nämlich neues Leben. Und das ist das Wunderbare, dass solche, die zu Jesus kommen, neues Leben empfangen. Und unser Ziel ist nicht, hier auf dieser Erde irgendeine Anerkennung zu bekommen oder eine Leistung zu vollbringen, auch nicht in Verfolgung. Es würde uns aufliegen. Aber wir wollen für den Herrn da sein und der Herr möchte uns gnädig sein, dass wir doch seinen Anforderungen gerecht werden, in jeder Weise. Wenn der Herr für uns einen Auftrag hat, dass wir ihn dann auch ausführen. Der Herr wird uns zu oder den Heiligen in jener Stunde das geben, was sie brauchen. Deshalb sollten sie vorher nicht überlegen, was sie da zur Verantwortung sprechen sollten. Aber es ist doch gewaltig, wie wir gerade hier dieses Smyrna sehen können, von der menschlichen Seite verachtet, von Armut gezeichnet. Sicherlich hatten sie keinen festen Raum, wo sie zusammenkamen. Das Zeichen der Armut, aber der Würdigung Gottes, dass solche im Glauben annehmen, dass sie ihre himmlische Berufung dort haben, wo ihr Herr ist, und dort ihr Zuhause haben. Und auch wir sollten nicht vergessen, dass wir hier nicht bodenständig, nein, wir sind nicht bodenständig, wir sind unterwegs, und deshalb hat Gott auch für dieses Unterwegs damals dem Volke Israel diese Stiftshütte gegeben. Das war das Heiligtum. Nun, wir brauchen heute nichts mehr herumzuschleppen. Denn die Kinder Gottes, die den Heiligen Geist in sich haben, die wiegen, wenn sie sich nach der Wiedergeburt wiegen, genau noch so viel wie vor denen. Das heißt also, der Heilige Geist wird uns nicht zur Last, wie damals die Hütte Gottes dem Volke Levi doch zur harten Last wurde. Dieses schwere Gepäck mit all dem ganzen Gerät und dieser vielen Pfähle, diese viereckigen Pfähle und die ganzen schweren vergoldeten Bretter und alles, das mussten die durch viele hunderte von Kilometern in der sengenden Sonnenhitze Kleinasiens mussten sie das schleppen. Das musste man sich vorstellen. Und die haben 40 Jahre lang geschleppt. Und der Herr hat also wirklich im Ausdruck seiner Gnade mit der Gemeinde das Höchstmaß seiner Liebe geoffenbart. Wenn wir heute schleppen, dann schleppen wir an unseren Sünden oder an den Folgen der Sünden, aber nicht an Gott und nicht an den Gerätschaften Gottes. Denn die Gerätschaften Gottes sind uns dazu gegeben, dass wir überhaupt unsere Wüstenwanderung in dieser Welt durchführen können. Das ist Glauben, Hoffnung, die Liebe des Christus, dieses Vertrauen, die Bereitschaft, das Schwert des Geistes und alles das, was der Herr uns gegeben hat für die Ausrüstung in dieser Wüstenreise. Diese Gläubigen zu Smyrna hatten sicherlich die rechte Ausrüstung mitgenommen. Sie werden erfahren haben, dass man in solcher Stunde eigentlich auf nichts Verzicht leisten kann, was Gottes Wort uns bietet. Und deshalb ist es eine äußerst bedenkliche Zeit, wie heute auch Gläubige auf die echte Nachfolge Jesu verzichten können. Es reißt einen ans Herz, wenn wir erfahren, wie viele Gläubige auch hier in Frankfurt sind und wie wenig wahre Gläubige ein Zeugnis sind. Ich möchte bei dieser Gelegenheit ermuntern, Montag, Donnerstag, Freitag an der Hauptwache zum Zeugnis für Jesus zu erscheinen. Und zwar geht's los, 5:30. Und da kann man dann beweisen, wes Geistes Kind man ist. Außerdem haben wir die Einsätze noch samstags. Könnt ihr euch dann erkundigen, wann das ist. Wir freuen uns, dass wir gerade hier Geschwister, überwiegend junge Geschwister haben, die das Zeugnis Jesu, so ähnlich mag es damals in Smyrna gewesen sein, hinausgetragen haben an den Ort. In diesen großen, gewaltigen Platz, um Christus zu bezeugen. Aber der Herr ist für sie der rechte Lohn. Und ich glaube, wenn auch in menschlicher Angst, doch in großer Belohnung Gottes, werden sie eingegangen sein in den Reichtum des Himmels.
Dieses Wort, sei getreu bis in den Tod, ausschließlich ja auf diese Gemeinde zu beziehen. Oder wenn es auf uns zu beziehen ist, betrifft es dann das Wort Krone den Lohn.
Ja, das, wir müssen aufpassen. Die Sendscheiben sind zuerst an Gemeinden geschrieben. Das ist klar. Und wir können nicht einfach etwas, was an eine Gemeinde geschrieben ist, ohne oder rückhaltlos auf Einzelpersonen übertragen. Das steht also nicht im Vordergrund. Zunächst geht es hier um das Zeugnis der Gemeinde. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 20, der die sieben Sterne und die sieben Leuchter, welche sieben Gemeinden sind, in seiner Rechten hält. Er hält sie alle in seiner Rechten. Das ist der Ausgangspunkt. Und eine von diesen sieben ist Smyrna. Und diese Gemeinde zu Smyrna wird durch den Boten oder Engel angeschrieben oder angesprochen. Und Johannes schreibt nun an diese Gemeinde. Und er sagt ihnen nun, dieser Gemeinde, sagt er, sei getreu bis zum Gemeindetod. Damit wir es erst einmal gut verstehen, wozu es geschrieben ist. Ich hatte deshalb eine Andeutung gemacht, dass schon Gemeinden verschwunden sind aufgrund irgendwelcher Sünden. Lauheit, Trägheit. Das ist Gott nicht wohlgefällig und auch nicht zur Fruchtbarkeit. Aber wenn Gott bestimmt, dass solch eine Gemeinde in den im Märtyrertod verschwindet, dann wird es zu großer Frucht Anlass geben. Und wir sollten nicht zuletzt auch uns selbst als eine, die wir wiedergeboren sind, als eine Frucht erkennen, die gesehen wird aus dem Märtyrerblut, beginnend mit Jesus am Kreuz. Nicht von der Errettung her, sondern vom Zeugnis her. Wenn es sich um Errettung dreht, nur durch Jesus. Aber wenn es sich ums Zeugnis dreht, dann auch um andere. So sagt auch Gottes Wort. Das Ende ihres Glaubens anschauen, sollen wir ihnen nachfolgen, nachahmen. Da werden Menschen bezeichnet, nicht der Sohn Gottes. Und so ist es auch hier in zweiter Linie nun, wenn wir sagen, wir wenden das auf uns an, auf Menschen an, auf die damaligen Gläubigen, da müssen wir unterscheiden, dass die Treue bis zum Tod ihnen nicht das ewige Leben vermittelte. Das hatten sie ja schon. Und deshalb ist diese Frage aufgeworfen, recht. Wenn wir es auf Einzelne anwenden, dann können wir es nicht aufs ewige Leben errettend oder empfangend beziehen. Denn das hatten sie ja. Sondern da wird sich's niederschlagen in Lohn, in Zeugnis und in Fruchtbarkeit.
Die Juden, die nun auf den Scheiterhaufen alles da geschleppt haben und den Tod miterleben mussten, das muss auch für sie für ihr späteres Leben, wenn sie noch überhaupt lange gelebt haben, noch ganz furchtbar gewesen sein. Und ich dachte, da steht, wer überwindet, der wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode. Warum steht hier beschädigt werden und nachher in 20 wird nichts mehr vom beschädigt werden gesagt? Was hat das damit zu, besonders zu sagen, beschädigt werden?
Das ist die Bibelstelle, wo geschrieben, was nütze es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, doch Schaden nehme an seiner Seele. Das sind die Beschädigten. Ne? Das sind Schwerbeschädigte. Ja. Das sind die Schwerbeschädigten am Seelentod. Die bekommen aber keinen besonderen Ausweis. Das haben wir nur hier in Deutschland, nebst einiger anderer Länder. Wer überwindet? Dieses Überwinden ist in unsere Hand gegeben. Denn letzten Endes machen die einzelnen Glieder einer örtlichen Gemeinde eine Gemeinde aus. Denn ohne der einzelnen Glieder gibt es keine örtliche Gemeinde. Das werden, wie man das auch heute findet, leere Bänke, sagt man da. Hat einer gesprochen vor leeren Bänken. Das ist ein modernes Bild in heutiger Zeit. Es geht bei diesem Wort darum, wenn wir überwinden, um zu Jesus zu kommen, wenn wir zum Leben durchdringen, dann wird uns der zweite Tod nicht beschädigen können. Der wird uns nicht mehr schaden können. Wer hindurchdringt, und das war ja das Symptom, Smyrna war zum Leiden von Gott her bestimmt. Und ihre Erfüllung und ihre Verantwortung vor Gott hatten sie in der Überwindung dieser ganzen Nöte, Anfechtungen, Verfolgungen und Drangsale, in die sie gestellt waren, zu erfüllen. Darin sollten sie Überwinder sein. Wenn sie darin Überwinder waren, waren sie ein Zeugnis für Jesus. Da wird der Herr Frucht. Die sind nicht, auch wenn die ihr Leben hingegeben haben, denken wir ja nicht, dass die fruchtlos nun wären. Im Gegenteil. Aus dem Tod dieser Heiligen ist viel Frucht hervorgekommen.